am Ende der Predigt steht, wenn ich das nicht gerade vergesse, der Vers oder die Verse für den nächsten Gottesdienst. Und damit ist das nicht einfach abgehakt, auch vom vergangenen Sonntag. Ich habe einen kleinen Nachklang zu Maria. Der alte Prophet Simeon hatte ihr folgende Worte gesagt: Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden. Maria, Thema am letzten Sonntag. Maria, eine Mutter, die voller Freude über ihr Kind war. Maria, eine Mutter, die unter dem Kreuz den Todeskampf ihres eigenen Sohnes miterleben musste. Und dann könnt ihr vielleicht so ein Stück nachempfinden, dass uns das nahegegangen ist. Maria sieht ihren Sohn sterben. Ihr Kind, ihr geliebtes Kind, auch wenn das so über dem Leben drüber stand. Und mit einmal merke ich, wie so eine bekannte Geschichte alle Jahre wieder ganz nahe kommt. Wo man mit einmal mittendrin ist, berührt ist an einer Stelle. Und ich wünsche mir, dass wir berührt werden. Sicherlich, hoffentlich auf eine andere Art und Weise. Heute, besinnliche Weihnachten ist doch etwas, was wir uns eigentlich wünschen. Jedes Jahr aufs Neue eine fröhliche, eine besinnliche Weihnachtszeit. Aber ich habe mich gefragt, haben wir überhaupt ein Recht auf eine solche ruhige, besinnliche Weihnachten? Oder haben wir vielleicht eine Pflicht dazu? Oder ist das nun einmal so, dass die ganze Vorweihnachtszeit eher von Hektik und Trubel gekennzeichnet ist, von Hetze und Geschäftigkeit geprägt ist? Jetzt vielleicht noch zusätzlich dazu, ich muss über meinen Ausweis dabei haben, dass ich irgendwo reinkomme, wenn ich denn irgendwo rein will, dass das immer mehr Überhand nimmt. Wollen wir, und das habe ich mich mal völlig losgelöst von Corona gefragt, wollen wir zu viel? Überfrachten wir es selber mit all dem, was wir dranhängen? Eben halt nicht nur mit Dekoration. Jedes Jahr, merke ich zumindest bei mir, habe ich die Hoffnung, dass es doch in diesem Jahr anders wird mit Advent und Weihnachten. Dass da mehr Zeit dafür da ist, Zeit zur Ruhe zu kommen, Zeit, ja, das eine oder andere an Büchern zu lesen. Ich habe viele Bücher in der Advents- und Weihnachtszeit mit Geschichten und Gedichten und anrührenden Dingen. Aber ich merke auch immer wieder, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, dann ist sie nicht da. Wenn doch etwas mehr besinnliche Stille da wäre, innerlich, äußerlich, in unsere Zeit, in unsere Häuser, in unsere Gemeinde hineinfließen könnte. Ja, genau so wie es damals war. Damals, das war doch besinnlich. Damals, das war doch echt ruhig. Eine stille, da guckt euch das an, friedvolle Idylle. So rund um die Krippe herum. Oder hier, es entwickelt sich ja so ein Stück. Hören wir einmal hinein und versuchen uns ein Bild von der Stimmung damals zu machen. Treffpunkt Stall, kommt und seht, ihr seid eingeladen, mit dabei zu sein. Die Krippe hier, die ist ein bisschen klein, aber durch die Texte können wir ganz dicht, ganz nah herankommen. Und hören wir diesen Text aus Lukas 2. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Texte, also ich habe gemerkt, über die lese ich ganz schnell weg, weil eigentlich so, das Eigentliche, das kommt doch noch, das Eigentliche, auf das ich warte. Und darüber predigen, muss das sein? Aber wer macht uns weiß, dass das ganze Geschehen damals idyllisch war, dass es geprägt war von Ruhe, von Entspannung, von Besinnlichkeit. Das Land, es war voller Besatzungstruppen. Überall waren ausländische Truppen stationiert. Im Volk, da brodelte es. Man erwartete eigentlich, ein Aufstand drohte. Überall versuchten die Zeloten heimlich und still mobil zu machen. Also unterschwellig, Ruhe? Nein. Und das Gefälle zwischen Arm und Reich, das hatte stark zugenommen. Die einen nutzten die Besatzungslage aus und scheffelten Geld und die anderen verarmten. Besinnlich? Idyllisch? Also ich stelle mir was anderes drunter vor. Und dann kam ja eben noch diese Volkszählung. Ich weiß nicht, ob wir das vergleichen können mit unseren Kontaktaufnahmen oder das, was hier zu Beginn des Gottesdienstes immer passieren muss. Aber ganz Palästina war unterwegs. Mir kam das so ein bisschen vor wie an meinem Studienort Eversbach. Das ist ja so ein ganz frommes Pflaster. Sonntags war das nie die Frage, geht man zur Kirche? Sonntags war Völkerwanderung angesagt. Das war immer nur die Frage, in welche ging man? Da waren viele Leute unterwegs. Fröhlich sieht man alle Leute in der ganzen Christenheit. Unterscheidet sich die Zeit, die wir heute erleben, so sehr von der Zeit von damals? Von dem Durcheinander, dem Chaos, diesen unterschiedlichen Interessen und Menschengruppen, die Menschen umtreiben, sie in Hektik, aber auch in Angst und ja Unsicherheit versetzt haben. Wie wird es weitergehen? Ich komme mir vor, als ob mir einer einen Spiegel vorhält. Wir laufen, wir fahren, wir entscheiden auf Sicht, auch Älteste, von Stille und Besinnung. Also ich finde da wenig Spuren. Das Wesentliche damals wie auch heute kann nicht zuallererst in diesem Stichwort Besinnung liegen, dass wir sagen, das möchten wir gerne. Nein, ich glaube, da scheitern wir dran. Also worin liegt denn das Wesentliche? Ich habe den Eindruck, dass wir ja im Bild gesprochen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, beziehungsweise ich habe euch etwas mitgebracht. Jetzt könntet ihr von eurem Platz aus versuchen einmal, ne, die Hunde zu finden, die Maus, die Eidechse, so ein schönes Wimmelbild. Ja, und dann sitzt man davor, ich habe das zu Hause, PC ist jetzt auch ein bisschen kleiner, und dann versucht man diese einzelnen Teile herauszufinden. Bei Bildern, gemalten Bildern, muss man manchmal so einen Schritt zurücktreten. Oder hier muss man vielleicht ein Stück näher treten, um wirklich die Details sehen zu können. Und wer sich darauf einlässt, also entweder sind wir zu dicht dran oder zu weit weg, aber haben wir den richtigen Fokus, dann können wir Gott inmitten allen Geschehens entdecken. Und er wird auch begreifen, dass Gott zu uns Menschen unterwegs war und unterwegs ist. Wir sind ja wieder in der Adventszeit. Und das heißt, seine Zielrichtung ist Begegnung. Und zwar nicht nur so, ich sage mal, so platt und allgemein, wie sich das jetzt anhört, sondern persönliche Begegnung. Und persönliche Begegnung, das findet nur da statt, wo Zeit ist, wo Raum ist. Stellt euch vor, so, ich würde bei jedem von euch vorbeikommen, und zwar heute, an einem Tag, und würde dann immer nur so einmal vor der Haustür schreien, Hallo! Und zum nächsten. Wäre das Begegnung? Das ist so dieses sprichwörtliche, komm doch mal vorbei, bin ich. So, das will Gott nicht. Der will nicht nur mal vorbeikommen, mal anklopfen, mal Hallo sagen, sondern Gott möchte mehr. Und ich glaube, das ist das, was uns begegnen kann in einer Adventszeit. Trotz dem ganz anderen, dem Eingebundensein in so viele andere Dinge. Dieses Gott geht mit. Gott ist mit uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit unterwegs. Und ich glaube, das ist letztendlich auch für mich das Geheimnis einer Besinnung, Gott inmitten meines Alltages wahrzunehmen. Bei den Begegnungen mit Menschen um mich herum, beim Einkauf, mit ihm im Gespräch zu sein und gerade in dieser Zeit und nicht nur in dieser Zeit. Mich hat das beeindruckt, als bei dem Trauergespräch, was mein Kollege Paul Gerhard Knöppel mit uns als Familie gehalten hat, dass er gesagt hat, bleibt nicht stumm und schmeißt Gott, ich sage das jetzt mal ein bisschen frech und mit meinen Worten, aber der Inhalt ist der gleiche, werft es Gott an den Kopf. Euer Fragen, euer Zweifeln, euer Klagen, alles nicht verstehen. Aber redet mit ihm. Und auch dann geht raus und unterhaltet euch laut mit ihm. Und gerade für unseren Schwiegersohn, für unser Enkel, denke ich, ist das ein wichtiger Fingerzeig, mit Gott zu reden. Und eben halt nicht nur da, wo wir im Klagen sind, sondern auch da zu reden, wo wir uns freuen. Ich glaube, das vergessen wir nämlich häufig viel eher. Nicht das Klagen, warum Gott, das funktioniert von alleine. Aber Gott, ich danke dir enorm dafür oder dafür. Oder da habe ich einen Lichtschein gesehen. Da hat etwas aus deiner Welt in meine Welt hineingestrahlt. Danke Gott. Und das einmal laut, wer hindert uns eigentlich beim Spaziergang? Ich gehe mal davon aus, dass ihr vielleicht auch mal alleine unterwegs seid. So etwas laut werden zu lassen. Gott geht mit. Und jetzt möchte ich euch sozusagen mit auf so einen Spaziergang nehmen, wo ich 4 Stationen habe, wo Gott uns begegnen kann. Gott schreibt unsere Geschichte. Dazu muss ich erzählen, ich bastle eigentlich unwahrscheinlich gerne. Momentan sind das noch mehr Hausbasteleien, aber dass immer noch irgendetwas fehlt. Aber sonst bastle ich gerne und auch gerne eigentlich so filigrane Dinge. Wenn man so aus Dominostein einen Adventskalender bastelt und da so ganz kleine Kerzchen und sowas draufsetzt, da kann ich mich drin total drin verlieren. Da geht es nicht um Geschwindigkeit, möglichst schnell was hinzuklatschen, das habe ich auch schon erlebt. Oft dann bei Kindern, die dann schnell ein Spiel ausschneiden sollten und das Runde wurde manchmal sehr eckig, ob nur 3 oder 4 oder wie auch immer eckig. Und sagt, aber es war ihr Ding und deswegen habe ich auch nie was gesagt. Sondern sich so ins Detail einmal hineinbegeben, die Feinheiten. Und darum geht es für mich auch in der Weihnachtsgeschichte, die Feinheiten zu entdecken. Eben wie schnell gehe ich über diese ersten Verse hinweg. Sie bilden ja nur den Rahmen. Und dann lese ich etwas vom Kaiser Augustus, sage ich, naja, schön und gut. Und der Statthalter Quirinius, vielleicht kriege ich den nicht mal richtig über die Lippen und verhasple mich da. Und dann bei Matthäus, da ist ja auch noch von Herodes die Rede. Naja, aber wenn ich ehrlich bin, die Typen, die interessieren mich nicht wirklich. Sondern so wie wir es gehabt haben, Jesus, dein herrlicher Name, das geht um das Kind in der Krippe und um den Mann am Kreuz, aber doch nicht um diese Typen, oder? Und doch, sie haben etwas. Sie machen nämlich etwas Wesentliches. Sie machen das Geschehen, die Geburt Jesu geschichtlich datierbar. Und das haben wir schon im biblischen Unterricht gehabt, so als Frage bei einer Jesus-Tour, wann wurde Jesus geboren? Und wir hatten so verschiedene 7 vor Christus, im Jahr 0, 7 nach Christus. Und aufgrund der ganzen Gegebenheiten kann man eines mit Gewissheit sagen, Jesus ist nicht im Jahr 0 geboren worden. Auch wenn unsere Geschichtsschreibung so abläuft, vor und nach Christus. Spannend, weil man eben halt weiß zum Beispiel, dass in Herodes schon 4 vor Christus nicht mehr im Amt und Würden war. Also das heißt, wenn der die Kinder hat umbringen lassen, die 2-Jährigen, dann muss das was vorher gewesen sein. Also mit einem erkannt Geschichte, vielleicht auch für Geschichtsbanausen, zu denen ich mich früher auch mehr gezählt habe, ganz spannend und interessant werden. Und dann widmen mich deutlich, Gott braucht und gebraucht Menschen. Das hat er schon im Alten Testament gemacht mit Kyros, dieses Kyros-Edikt 538 vor Christus, dass die Israeliten wieder zurück durften, dass sie wieder aufbauen durften. Warum kommt der auf die Idee, ein Herrscher? Da züchtet er sich eigentlich schon den nächsten Widerstand. Aber er macht es, weil die Zeit reif war, weil Gott das so wollte. Und hier spannt Gott andere Leute ein. Er bringt sie zusammen und verfügt, dass alles so passen soll. Ein Kaiser, der sich selber für den Anbetungswürdigen hielt. Und jetzt stellt euch die Situation einmal vor, ganz nüchtern. Josef und Maria, deswegen auch der Esel hier, ob der dabei war, ich lasse es dahingestellt sein, machen sich auf die Reise von Nazareth nach Bethlehem. Wisst ihr, wie viele Kilometer das sind? Nicht 5, nicht 6, nicht 50, nicht 100, so circa 150 Kilometer. nicht mit Jet, nicht mit Flugzeug, nicht mit all den Annehmlichkeiten, die wir uns vorstellen können. Air Condition haben wir auch nicht. Also all das Ganze. Und dann lese ich Altes Testament, Jahrhunderte vorher bei Micha: Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Gott hat sich festgelegt, schon vorher, bevor ein Kaiser auf so eine komische Idee kommen konnte, ich lasse mal meine Leute zählen, hat Gott schon gesagt, Bethlehem, Bethlehem ist der Ort, da passiert etwas Entscheidendes. Und später bei den Magiern wird auch Bethlehem noch eine wichtige Rolle spielen. Gott gibt Hinweise, damit wir seine Fußtapfen oder ich könnte auch sagen den roten Faden von ihm in der Weltgeschichte verfolgen können. Und er erweist sich darin als sehr zuverlässig. Das hat auch etwas mit uns zu tun. Wie zuverlässig ist jemand, dass ich seinem Wort vertraue, auch in Situationen, wo ich nicht den Durchblick habe, wo mir vielleicht Tränen den Blick verschleiern. Vertraue ich diesem Gott immer noch? Und wenn Gott selbst bei solchen, na, ich nenne es mal Kleinigkeiten, auf Details achtet, wenn wir so etwas heute erleben, dann reden die einen von Zufall. Naja, wie soll man es anders erklären? Die anderen sagen, naja, das ist Führung, wodurch auch immer, Kismet. Oder der nächste sagt, nee, Moment, das ist Gottes Handschrift. Das ist Gott, der hier die Regie führt, der wirklich alles so zusammenbringt. Vertrauen wir darauf, dass Gott auch unsere Lebensgeschichte in seiner Hand hält? Ich habe das einmal formuliert so, welche Weichen stellt Gott in deinem Leben? Oder wo hast du das Gefühl, dass Gott mit dir und bei dir Geschichte schreibt? Ich finde das unwahrscheinlich faszinierend, das zu überlegen. Ich weiß nicht, was aus unseren Kindern werden wird, aber auch zu sagen, Gott schreibt Geschichte. Gott hat etwas vor, mit dir, mit uns als Gemeinde, all das. Und dann, auch wenn ich erstmal sage, ich sehe noch nicht weit, ich weiß, ich wäre so gerne mal an Schienen stehen, ich stehe gerne mal so und gucke mal nach vorne und merke, Mensch, das geht ja weiter und weiter. Und wenn es dann so schnurstracks wie bei uns in Hattorf ist, das Ende kann ich dann erahnen vielleicht irgendwann. Ich weiß nicht, was da hinten. Und doch weiß ich, es geht weiter. Es geht weiter. Nach mir geht es weiter. Und das war damals nicht anders. Also, Gott schreibt unsere Geschichte, deine Geschichte. Glaubst du das? Dann Gott bringt uns ans Ziel. Wir gehen, denke ich, oft viel zu selbstverständlich von den Gegebenheiten aus, von dem, was wir so gut zu kennen meinen. Ich habe mir das überlegt, wie kommen Josef und Maria, die in Nazareth lebten, nach Bethlehem? Was bringt Menschen dazu, mal eben 150 Kilometer auf die Art und Weise unterwegs zu sein? Nur damit diese Vorhersage erfüllt wird? Und dann muss dieser Kaiser ran. Dann muss dieser Kaiser auf die tolle Idee kommen, wir machen mal so etwas wie eine Volkszählung. Gott macht es ganz einfach. Ein Kaiser, der sich Gedanken macht über die Steuern, auch damals, ne, Money makes the world go round, war das nicht anders. Und der mächtige römische Kaiser startet eine gewaltige Maßnahme. Er macht etwas Bedeutendes. Und jetzt sage ich, in Wirklichkeit ist er nur Werkzeug Gottes. Das Ganze dient dazu, dass sie am richtigen Ort zur richtigen Zeit, den Faktor habe ich nämlich noch nicht genannt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Politische Entscheidungen, auf den ersten Blick einfach und auch weitreichend, weil Gottes Handeln sichtbar wird. Sind wir nicht viel zu früh oder zu oft darauf das fixiert, was wir tun, was die Mächtigen tun. Und jetzt bei Angela Merkel wurde ja auch rückblickend so geguckt, die Raute wird behandelt oder wir schaffen das. Es werden so bestimmte Schlagworte damit verknüpft. Und deswegen war dieses großer Gott, wir loben dich durchaus, ein wichtiges Bekenntnis zu sagen, nicht ich bin die Macherin, nicht ich habe 16 Jahre lang die Geschicke des Volkes gut gemacht. Gut, fragt die Opposition, die sagt, nicht gut gemacht, aber das wird bei der nächsten Regierung oder bei der neuen Regierung nicht anders laufen. Rechnen wir mit Gottes Eingreifen? Nehmen wir auch das ernst, was ein Paulus sagt, dass wir für die Obrigkeit beten sollen? Dass auch das damit hineingehört? Beten wir dafür, dass Gott Menschen lenkt, dass er ihnen gute Einfälle gibt und dass er auch das andere abwenden kann? Ich glaube, das ist keine unerhebliche Aufgabe für Christen, für uns Christen. Wenn nicht wir, wer sonst? Wer hat denn den Draht zu dem, der Weltgeschichte schreibt, der kosmische Geschichte schreibt? Wenn nicht du, wenn nicht ich, wenn nicht wir. Also es ist keine unerhebliche Aufgabe für uns in der Adventszeit, Ausschau zu halten im Blick auf Gottes Handeln, die Zeitung daneben zu legen, die Bibel auf die andere Seite zu legen und dann zu sagen, was sagt uns das denn eigentlich? Ich habe schon mal gesagt, wir erwarten, das geht wieder aufwärts. Die Bibel sagt, es geht, ist die Frage nur wann, aber es geht nicht zwingend alles auf paradiesische Zustände hin. Das schafft nur Gott, aber nicht wir Menschen. Also, halten wir noch einmal fest, die ganze Unruhe, die ganze Strapaze, all das dient damit zwei Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Liegt für uns heute nicht die Gefahr drin, dass wir uns so ruhig und besinnlich wünschen, weil wir uns gar nicht auf den Weg machen wollen? Ich möchte meine Ruhe haben zum Kuckuck nochmal in der Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht nochmal mit ein paar Leuten beim Tee zusammensitzen und beim Kaffee irgendwo einen Klönschnack halten. Aber ich möchte besinnliche Zeit haben. Tja, und dann lese ich das von diesen beiden, 150 Kilometer, das ist so gegen mein Eingerichtetsein, das ist so gegen meinen Wunsch, das festzuhalten und das zu bewahren, was ich habe und zu merken, ich bin immer noch nicht eingerichtet. Wir lieben es gar nicht, wenn Gott uns, ich nenne das mal so, aufscheucht. Stellt euch das mal vor, Gott scheucht euch jetzt mal in der Adventszeit auf und bringt euch ins Nachdenken. Ich will gar nichts anderes skizzieren. Adventszeit ist Zeit der Bewegung gewesen. Und Adventszeit, glaube ich, muss auch wieder eine Zeit werden, in der wir bewegt werden bzw. uns bewegen lassen. Eine Zeit, in der wir uns fragen, Gott, wo sendest du mich eigentlich hin? Wo ist eigentlich mein Platz? Nur wer sich auf den Weg macht, der wird auch ankommen. Nur wirklich wer sich in Bewegung bringen lässt, der wird vielleicht auch Teil dieser Segensspur Gottes werden. Das heißt, merken, das läuft durch mein Leben hindurch. Und also die Frage, nach der ich mich eben schon umgeguckt habe, wo ist der Ort, an dem Gott dich haben möchte? Das ist nicht unbedingt Advent und weihnachtlich gedacht, aber auch, wo ist dieser Platz für dich? Und dann irgendwo hakt der, wir gucken nochmal, schubst dir den mal an, irgendwo will meine Fernbedienung nicht. Ah, danke, ihr seid toll. Gott nimmt uns den Weg nicht ab. Gott hat immer wieder Menschen bewegt, an unterschiedlichsten Zeiten, zu unterschiedlichsten Orten. Wir haben es ja selber auch erlebt. Das heißt, da wo es ihr Platz ist, und Gott nimmt aber diesen Weg nicht ab. Gott will mit uns unterwegs sein. Gott will, dass wir uns auf den Weg machen, trotz aller Strapazen. Christ sein bedeutet, und das habe ich versucht, auch in diesem Jahr so ein Stück schon zu skizzieren, bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und das ist Bewegung. Das ist nicht Status quo. Das ist nicht, ich bin Christ und die nächste Station ist für mich Himmel und alles, was dazwischen liegt, ist egal. Sondern ich bin in Bewegung. Das heißt, eine Tätigkeit, keine Sesshaftigkeit, keine Bequemlichkeit, sondern ich bin auch herausgefordert. Und es ist eine Sache, sich die Geschichten rund um die Jünger Jesu damals in der Bibel zu Hause in seinem stillen Kämmerlein durchzulesen und zu sagen, das finde ich toll. Den einen ruft er hier raus, den anderen ruft er daraus, die sendet er dahin, dann nachher ist eine Christenverfolgung und das führt ja ganz toll dazu, dass sich das Evangelium ausbreitet und dass immer mehr Leute Christen werden, das ist alles schön. Und ich bleibe Zuschauer. Aber wo bin ich denn da drin? Wo komme ich denn da drin vor? Also sich selber auf den Weg zu machen, aufzustehen, diesen Weg zu gehen, den Auftrag Jesu für mich ernst zu nehmen und zu gucken, mein nächster Schritt ist. Das wäre so ein Ergebnis zum Beispiel von heute. Mein nächster Schritt, Gott geht mit und mein nächster Schritt ist folgender. Ich bekam, ich glaube die vergangene Woche war das, eine Umfrage von unserer Stiftung in Hamburg, mit so einem ganzen Fragebogen, Viertelstunde Zeit nehmen und ich liebe ja solche Dinge zum Ankreuzen oder zum Formulieren, unwahrscheinlich, finde ich immer echt nett. Ich mache immer einen Bogen drumherum, aber ich habe es gemacht. Und unter anderem ging es auch darum, was hast du im nächsten Jahr vor? Das heißt, die Frage nach meiner Fortbildung, nach meinen Zielsetzungen und auch im Blick auf unsere Gemeindearbeit, was wollen wir im nächsten Jahr machen? Ich habe meine Ältesten gar nicht gefragt, ich habe einfach was geschrieben. Tut mir leid, ich habe einfach mal. So, es sind einige Dinge, die ich vielleicht auf dem Herzen habe, aber genau das ist, wenn Gott uns den Weg nicht abnimmt, dann stellt sich die Frage für uns persönlich wie auch gemeindlich, wo willst du hin? Beziehungsweise, wo sollst du hin? Zielmarkierung zu fragen. Zwischen den Zeilen ist für mich damals zu lesen, dass Maria und Josef sich nicht mit Zähneknirschen auf den Weg gemacht haben, sondern im Vertrauen darauf, Gott geht mit. Übrigens, Klammer, das war in Schwelm, war das immer der Schlager. Gott, Gott, Gott geht mit, worauf du dich verlassen kannst, wenn die Kinder in den Kindergottesdienst gegangen sind. Das war so für uns als Gemeinde eben halt zu sagen, Gottesdienst findet nicht nur hier statt, sondern Gott geht mit, egal wo. Gott geht mit. Liegt nicht gerade in dieser Gewissheit ein ganzes Stück Adventsgeheimnis? Gott geht mit. Er ist bei uns. Er bringt uns ans Ziel, selbst dann, wenn dieser Weg nicht immer so ganz einfach aussieht. Und wenn wir das vielleicht auch manchmal gar nicht begreifen, warum und wozu und muss das so sein, ist das nicht eine Sackgasse? Nachher, Josef und Maria, sie gehen irgendwann, müssen nach Ägypten. Ja, warum und wozu? Klar, wir wissen das. So, all das, solche Umwege. Und das Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste. Muss das sein? Der Weg war viel kürzer. Aber übrigens, auch so als Randbemerkung, ihr wisst, warum das so lange gedauert hat, ne? Weil Männer die Leitung hatten. Männer fragen nie nach dem Weg. Klammer zu. War so, steht bei mir hier nicht drin, aber genau, ich wollte mal so einen Lacher haben. Es tut immer mal ganz gut, im Gottesdienst auch lachen zu dürfen. Also, ja, Gott nimmt uns den Weg nicht ab, hat er dem Volk auch nicht abgenommen, sind auch leider manche auf der Strecke geblieben. Hintergründe kennen wir. Also, Gott nimmt uns den Weg nicht ab und Gott sorgt aber für uns. Gott spannt diesen Bogen nämlich noch weiter. Wie weit Gott hier plant, wie weit Gott sieht, wird später deutlich nach der Geburt Jesu. In Matthäus 2, 13 bis 15 lesen wir etwas von dieser Fürsorge. Nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Und bleib dort, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen. Da haben wir übrigens den Herodes, ne? 4 vor Christus schon aus Amt und Würden und gestorben, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod von Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Verheißung, Zusage Gottes. Ich rufe und er kommt. Und dann, habe ich jetzt vergessen, hätte ich machen sollen, eine Karte einblenden. Nazareth, Bethlehem, Ägypten. Wenn man das vor Augen hat, dann merkt man mit einem Mal, die haben schon ein gutes Stück Weges hinter sich gebracht. Weil wenn sie möglicherweise von Nazareth nach Ägypten, die Strecke war weiter, das Ganze. Auch hier, sie sind schon dieser Etappe sozusagen ein Stückchen weiter näher gekommen. Wer weiß, ob sie das rechtzeitig geschafft hätten. Gott trägt Sorge dafür, denen passiert nichts. Gott trägt Sorge dafür, dass seine Zusagen eintreffen. Und Gott trägt Sorge dafür, das geht nicht über ihre Kräfte. Gott passt auf. Und ich möchte das ganz einfach hören und auch ganz einfach übertragen. Advent erinnert mich an Gottes Fürsorge für uns. Es gilt nämlich uns in gleicher Weise. Liebevolle Fürsorge galt nicht nur damals, sondern liebevolle Fürsorge kommt uns auch in dieser Adventszeit entgegen. Derselbe Gott kümmert sich um dich. Wenn Gott mitgeht, dann kann ich ruhig in das nächste Jahr hineingehen. Auch unter Corona-Vorzeichen, auch mit dem Nebel sozusagen, den ich vor mir herschiebe. Auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Es ist die konkrete Frage an dich und genauso wie an mich. Worin zeigt sich dein Vertrauen zu Gott? Wo macht sich das dran fest? Sagen Gott oder singen, ist manchmal noch einfacher. Ich vertraue dir oder wir vertrauen unserem Gott. Toll, kommt mir so einfach über die Lippen. Und dann im Alltag? Wo vertraust du denn Gott? Kann man das ablesen? Ich darf wissen und du darfst wissen, egal was dir begegnet, Gott ist schon da. Und oft kommt er uns sozusagen entgegen. Gott wird nicht zugeben, dass dich etwas überfordert. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, das geht an die Kräfte. Es geht an die Substanz. Es geht vielleicht auch über die Kräfte. Wir erleben das und da nehme ich uns mit hinein, auch als Ehepaar, als Familie. Wir haben solche Empfindungen auf der einen Seite, ja, und wir haben euch. Wir haben Gemeinde. Wir haben Menschen, die für uns einstehen. Und dann merken wir, das tut gut. Adventszeit ist doch Zeit, wo wir miteinander unterwegs sein können. Und da, wo es vielleicht gar nicht mehr geht, da würde ich an Margaret Fishback Powers erinnern, die Spuren im Sand, da habe ich die Erwartung, Gott trägt uns auch durch. Der hebt uns hoch und er ist da. Und ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Noch einmal vor uns so in diesem Überblick. Am Anfang die Verheißung. Gott schreibt deine Geschichte. Dann das Vertrauen, Gott bringt uns ans Ziel. Glaubst du das? Der Gehorsam, Gott nimmt uns den Weg nicht ab. Gehen müssen wir. Das heißt, das läuft nicht alles zu Hause in meinem Ohrensessel. Habe ich gar nicht mehr. Also nicht mehr zu Hause alles ab. Oder die Gewissheit, Gott, du sorgst für mich, du sorgst für uns. Und das ist gut so und ich vertraue dir. Großer und mächtiger Gott, hab du Dank für das, was wir in deinem Wort lesen. Für das, was wir so oft gehört haben. Für das, über das ich so oft hinweggelesen habe. Und merke, auch da ist deine Handschrift zu finden. Und ich bitte dich für mich, für uns alle, dass wir genau das miteinander tun, dir zu vertrauen, dir hinterherzugehen, uns auf den Weg zu machen und dir zu begegnen in dieser Zeit. Hab du von Herzen Dank, dass du dich immer wieder aufs Neue von uns finden lässt, auch wenn wir mal aus der Spur kommen, wenn wir dich aus den Augen verlieren, wenn uns das Herz schwer ist oder wir abgelenkt sind. Danke, dass du uns dein Licht sendest in Jesus Christus. Und dann norde du uns neu ein, dass wir diesem Licht folgen und dann dir hinterhergehen. Segnet uns diese Zeit. Amen.